Lieber Hörer, auf dieser Kassette ist ein Vortrag von Evangelist Wilhelm Pals, gehalten am 27.02.1998 in Fulda. Das Thema von heute Abend: die Wiedergeburt, die göttliche Seite der Errettung. Wir freuen uns, dass Sie diesen Vortrag hören wollen, und wir wünschen Ihnen dabei Gottes reichen Segen.
Heute Abend möchte ich mit einem Bibeltext beginnen aus dem Neuen Testament, aus dem Johannesevangelium Kapitel 3. Da steht: Es war aber einer unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Mitglied des Hohen Rats bei den Juden. Der kam in der Nacht zu Jesus und sagte zu ihm: Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagte zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in den Leib seiner Mutter kommen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht durch Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Damit ist die natürliche Geburt gemeint. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht darüber, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus fragte ihn: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete ihm: Du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht. Ich möchte gern für die Gäste, die heute Abend vielleicht das erste Mal hier sind, ein paar einleitende Worte sagen, damit sie gleich so richtig den Anschluss bekommen. Diese Evangelisation ist ja schon einige Zeit im Gange. Wir haben heute bereits den 9. Abend. Wir haben in diesen Tagen viel über den Menschen nachgedacht, aber wir haben auch viel über Gott nachgedacht. Ich habe immer wieder versucht, Gott so zu zeigen, wie die Bibel ihn uns zeigt, wie er wirklich ist, und auch den Menschen so zu zeigen, wie er wirklich ist. Die Bibel sagt uns, dass der Mensch ein Sünder ist. Das war nicht immer so, seit dem Sündenfall ist das so. Die Bibel sagt, dass der Mensch ein Sünder ist und darum verloren ist. Aber die Bibel sagt auch, dass Gott Liebe ist und dass Gott in seiner Liebe den verlorenen Sünder retten möchte. Und dazu hat er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Jesus Christus hat hier auf der Erde gelebt, er hat nie eine Sünde getan, aber er hat die Sünde der ganzen Menschheit auf sich genommen, stellvertretend, und ist mit unserer Sünde beladen ans Kreuz gegangen und dann stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. Jesus ist der Retter der Welt. Und nun die Frage: Ja, aber wie geht das jetzt ganz praktisch vor sich? Wie wird man gerettet? Die Bibel sagt: durch Bekehrung und Wiedergeburt. Wer gerettet werden will, der muss eine Bekehrung und eine Wiedergeburt erleben. Es wird Menschen im Reich Gottes geben, die waren nicht getauft. Zum Beispiel der Schächer am Kreuz, der bekehrte sich noch im letzten Augenblick, der konnte sich gar nicht mehr taufen lassen. Es kommt manchmal vor, dass jemand sich auf dem Krankenlager bekehrt und dann vielleicht noch 4 Wochen auf dem Krankenlager liegt, vielleicht sogar mit Schläuchen und so weiter. Er kann sich gar nicht mehr taufen lassen und schließlich geht er heim. Es wird im Reich Gottes Menschen geben, die waren nie beim Abendmahl. Es wird dort Menschen geben, die waren nicht Mitglied einer Gemeinde. Die haben nie mitgearbeitet. Die haben nie eine Spende gegeben für die Reichsgottesarbeit. Es gibt viele Dinge, die zu einem Christen, zu einem rechten Christen gehören, die aber nicht heilsnotwendig sind. Aber Bekehrung und Wiedergeburt sind heilsnotwendig. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Ohne Bekehrung kommt keiner ins Reich Gottes. Und die Bibel sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Diese beiden Dinge sind unumgänglich wichtig, Bekehrung und Wiedergeburt. Und manchmal werde ich gefragt, warum ich das immer so betone und warum ich das immer so hintereinander sage. Warum ich immer von Bekehrung und Wiedergeburt spreche, warum ich nicht auch einmal sage, du brauchst eine Wiedergeburt und eine Bekehrung. Warum immer in dieser Reihenfolge und warum überhaupt so oft diese beiden Worte? Und manchmal werde ich gefragt, ist Bekehrung und Wiedergeburt denn nicht dasselbe? Ist denn das nicht dasselbe? Warum betonst du das immer so? Ihr Lieben, das ist durchaus nicht dasselbe. Das ist nicht dasselbe. Das gehört zwar zusammen, das gehört ganz dicht zusammen. Und die meisten Menschen, die gerettet sind, die haben das in einem zusammenhängenden Geschehen erlebt. Und trotzdem sind es zwei Seiten eines großen zusammenhängenden Geschehens. Und es kann sein, dass jemand nur die eine Seite erlebt und dann in diesem Prozess stecken bleibt und nicht zur Wiedergeburt kommt. Die Bekehrung ist mehr die menschliche Seite bei der Errettung, obwohl Gott da auch ganz stark mit beteiligt ist. Aber die Bekehrung ist mehr die menschliche Seite bei der Errettung und die Wiedergeburt ist mehr die göttliche Seite bei der Errettung. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde und bei der Wiedergeburt gibt Gott nämlich das neue Leben in Jesus Christus. Beide Male ist ein Gebender und ein Nehmender. Bei der Bekehrung gibt der Mensch seine Sünde, sein altes Leben, bittet um Vergebung und der Herr nimmt es weg. Bei der Wiedergeburt gibt Gott das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch nimmt es im Glauben auf. Ich habe mir eben gerade ein 5-Mark-Stück geben lassen. Weiß nicht, wem es gehört, hol dir das nachher wieder ab. Ich wollte das nur mal zur Illustration nehmen. Nun, da hinten könnt ihr es gar nicht sehen. Da habe ich ein 5-Mark-Stück. Das ist eine Münze. Eine Münze. Auf der einen Seite ist ein Adler, dieser Bundesadler und die Jahreszahl der Prägung. Und auf der anderen Seite steht die 5 und dann da so im Kreis herum Bundesrepublik Deutschland. Ihr kennt das ja. Eine Münze und diese Münze ist auf beiden Seiten geprägt. Angenommen, an dem Tag, an dem diese Münze gemacht wurde, hätte irgendetwas nicht funktioniert und es wäre nur eine Seite geprägt. Da wäre angenommen nur diese 5 da und die Umschrift und auf der anderen Seite wäre überhaupt nichts drauf. Nur eine Seite geprägt. Dann wäre diese Münze nicht 2,50 Mark wert, weil nur eine Seite geprägt ist, sondern diese Münze wäre als Zahlungsmittel überhaupt nicht gültig, wäre überhaupt nicht zu gebrauchen. Es ist eine Münze, aber diese Münze hat 2 Seiten. Und beide Seiten sind gleich wichtig. Nur wenn beide Seiten da sind, ist diese Münze gültig. Ihr Lieben, so ist das bei unserer Errettung. Bekehrung und Wiedergeburt. Wenn das zusammenkommt, wenn ein Mensch das erlebt hat, dann ist er gerettet. Dann ist er ein Gotteskind. Dann hat er ewiges Leben. Wir haben jetzt einen Text gelesen aus dem Johannesevangelium. Aus Johannes Kapitel 3, da sagt Jesus, wenn jemand nicht von Neuem oder von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes überhaupt nicht sehen, geschweige denn hineinkommen. Ich möchte 3 Fragen stellen, lieber Zuhörer. Glaubst du, dass das in der Bibel steht, was ich da eben gelesen habe? Ich lese diesen ganz wichtigen Satz nochmal. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das hat Jesus gesagt. Glaubst du, dass das in der Bibel steht? Glaubst du, dass Jesus das gesagt hat? Oder hat Johannes sich das einfach ausgedacht und aufgeschrieben? Glaubst du, dass Jesus das gelehrt hat? Und glaubst du, dass Jesus das so gemeint hat? Es geht mir heute Abend um drei Punkte. Erstens, ohne Wiedergeburt gibt es kein ewiges Leben. Zweitens, was ist eine Wiedergeburt? Und drittens, was muss ich tun, um wiedergeboren zu werden? Um dieses gewaltige Thema, um dieses große Thema einigermaßen verstehen zu können, möchte ich erst einmal mich mit zwei Worten beschäftigen. Ein paar einleitende Gedanken. Wir wollen uns einmal mit zwei Worten beschäftigen, mit dem Wort Leben und mit dem Wort Tod. Ihr müsstet jetzt einmal ganz gut mitdenken, damit ihr das gut aufnehmen könnt. Das Wort Leben und das Wort Tod, diese beiden Worte werden ja oft gebraucht, besonders in der christlichen Gemeinde, Leben und Tod. Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Es sterben ja zum Beispiel jeden Tag viele Menschen. Und manch einer von euch hat am Sterbebett gesessen und hat den Sterbenden noch ein Stück weit begleitet. Hat an seinem Sterbebett gesessen und vielleicht seine Hand gehalten, seine Hand gestreichelt oder seine Lippen befeuchtet und vielleicht ein Lied gesungen, aus der Bibel gelesen. War am Sterbebett. Aber was da eigentlich passiert? Was ist das eigentlich, was da abläuft? Ihr Lieben, niemand kann den Tod erklären. Es gibt keinen auf der Welt, der das kann. Niemand kann den Tod erklären. Das ist ein Geheimnis. Und genauso ist es mit dem Leben. Niemand kann das Leben erklären. Hier greifen geistliche und natürliche Dinge ineinander. Und niemand kann diese Vorgänge erklären. Was ist Leben? Leben ist ein Geheimnis. Niemand kann es erklären. Aber wir können die Frage anders stellen. Und wir können fragen, wo kommt das Leben her? Wo kommt das Leben her? Darauf gibt es eine ganz klare Antwort. Jesus hat gesagt, ich bin das Leben. Hört einmal, im Unterschied zu uns. Jesus lebt nicht nur, so wie wir, sondern Jesus ist das Leben. Jesus ist selbst das Leben. Das Leben ist eine Person. Das Leben ist eine Person und alles Leben kommt von ihm. Ohne Jesus gäbe es überhaupt kein Leben. Und wie ist das mit dem Tod? Der Tod ist auch ein Geheimnis. Was ist der Tod? Niemand kann es erklären. Aber wir können hier die Frage auch mal anders stellen und fragen, wo kommt der Tod her? Die Bibel spricht darüber. Ihr Lieben, der Tod ist auch eine Person. Der Tod ist nicht irgendwas Nebelhaftes, irgendwas Schleierhaftes. Der Tod ist nicht irgendetwas, was man nicht greifen kann. Der Tod ist auch eine Person. So wie Jesus von sich sagen kann, ich bin das Leben. Ich lebe und ich habe Macht, Leben zu geben. So kann der Teufel von sich sagen, ich bin der Tod. Ich bin Tod. Ich habe die Macht des Todes. In Offenbarung 20 wird zweimal der Tod genannt. Und wenn du das im Zusammenhang liest, dann merkst du, hier ist von einer unheimlichen Person die Rede. In Offenbarung 6 ist von einem Reiter die Rede, der reitet und reitet, und wo der hinkommt, da bringt er Tod und Verderben. Und sein Name ist der Tod, steht da. In Hebräer Kapitel 2, Vers 14 steht, dass der Teufel die Macht des Todes hat. Zusammenfassend möchte ich sagen, alles Leben kommt von Jesus. Ohne Jesus gäbe es kein Leben. Und der Tod kommt vom Teufel. Mit diesen beiden haben wir es zu tun. Jetzt einen ganz neuen Gedanken. Es gibt für uns Menschen zwei Arten Leben. Oder ich muss es anders sagen. Es gibt für uns Menschen zwei Möglichkeiten, Leben zu erfahren, oder zwei Auswirkungen des Lebens. Es gibt das natürliche Leben, das dauert 70 Jahre, steht in der Bibel. Unser Leben wäre 70 Jahre, manche sterben schon viel, viel früher. Unser Leben wäre 70 Jahre, manche werden sogar ein bisschen älter. Ihr lieben Älteren, wenn ihr 70 Jahre alt seid, dann habt ihr wirklich ein langes Leben gelebt. Und jeder neue Tag, den Gott euch noch schenkt, ist ein zusätzliches Geschenk. Jeden Morgen solltest du daran denken, wenn du über 70 bist, dass ich überhaupt noch hier bin, dass ich diesen Tag noch haben darf, das ist ein zusätzliches Geschenk. In der Bibel steht, unser Leben wäre 70 Jahre. Gott schenkt mir wieder einen Tag. Und jeden Tag sollten wir gut überlegen, wie will ich diesen Tag nützen, zur Ehre Gottes. Gott schenkt mir wieder einen Tag. Was will ich damit machen? Es gibt das natürliche Leben, das dauert 70 Jahre, manchmal auch etwas länger. Und es gibt das ewige Leben. Das ewige Leben hört nie auf. Und genauso gibt es für uns Menschen auch zwei Arten Tod. Oder zwei Auswirkungen des Todes. Es gibt den ersten Tod und den zweiten Tod. Der erste Tod zerstört das erste Leben. Oder der erste Tod zerstört das natürliche Leben. Und der zweite Tod ist der Feind des ewigen Lebens. Der verhindert es von vornherein. Tod ist nicht Ohnmacht. Manche Leute haben ja, wenn sie das Wort Tod hören, haben sie gleich so eine komische Vorstellung. Tod, naja, es ist zu Ende. Tod, das ist Endstation. Tod, das bedeutet für manche Leute so Tod, naja, fertig, Schluss, alles aus. Die Bibel sagt etwas ganz anderes über den Tod. Ihr Lieben, die Bibel spricht von der Macht des Todes, von der Herrschaft des Todes, von der Gewalt des Todes. Der Tod ist ein unheimlicher Feind. Der größte Feind, der letzte Feind. Der erste Tod bedeutet ewige Scheidung vom Fleisch. Der zweite Tod bedeutet ewige Scheidung von Gott. Der zweite Tod ist viel, viel schlimmer als der erste Tod. Der erste Tod bedeutet ewige Scheidung vom Fleisch. Wenn ein Mensch stirbt, dann legt er seine irdische Hülle ab und er kommt nie mehr dahin zurück. Auch der Gläubige nicht. Auch der Gläubige nicht. Der erste Tod bedeutet ewige Trennung vom Fleisch. Du legst deine irdische Hülle ab und kommst nie mehr da hinein zurück. Auch der Gläubige nicht. Bei der Auferstehung bekommen wir einen neuen Leib. In der Bibel steht geschrieben, es wird gesät ein verweslicher Leib, aber es wird auferstehen ein unverweslicher Leib. Die Bibel sagt, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Der erste Tod bedeutet ewige Trennung vom Fleisch. Der zweite Tod bedeutet ewige Trennung von Gott. Der zweite Tod ist viel, viel schlimmer als der erste Tod. Was passiert beim ersten Tod? Das steht in Prediger 12, Vers 7, dann wird der Staub wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Es wird dann zwar ein ganz großer Unterschied sein zwischen den Geretteten und den Unerretteten. Das steht in Vers 13 und 14 im selben Kapitel. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das gilt für alle Menschen, denn Gott wird einmal alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Die Bibel spricht ja viel über das Gericht. Mit dem ersten Tod ist unsere Existenz ja nicht beendet. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So, das waren jetzt nur einige Gedanken zur Einleitung. Jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Zu diesen drei Punkten, die ich am Anfang erwähnt habe. Der erste Punkt, die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Der zweite Punkt, was ist eigentlich eine Wiedergeburt? Und der dritte Punkt, was muss ich tun, um wiedergeboren zu werden? Für den ersten Punkt brauche ich gar nicht so viel Zeit. Die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Jesus sagt, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Ihr müsstet von Neuem geboren werden. In manchen Bibelübersetzungen steht an dieser Stelle, von oben geboren werden. Das ist dasselbe. Von Gott geboren werden. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr Lieben, das bedeutet doch noch einmal. Das bedeutet ein zweites Mal. Du bist einmal geboren, das war die natürliche Geburt, und jetzt musst du noch einmal geboren werden, brauchst eine geistliche Geburt. Und dann fügt Jesus hinzu, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Warum eigentlich nicht? Das ist ganz einfach. Durch die erste Geburt wird man ein Menschenkind. Und durch die zweite Geburt wird man ein Gotteskind. Durch die erste Geburt wird man ein Menschenkind. Und es ist möglich, an der zeitlichen, menschlichen Gesellschaft teilzuhaben. Man kann diese Welt sehen. Durch die zweite Geburt wird man ein Gotteskind. Und es ist möglich, an der ewigen Gemeinschaft Gottes teilzuhaben. Wer die natürliche Geburt nicht erlebt hat, kann diese Welt nicht sehen. Das versteht jedes Kind. Wer die natürliche Geburt nicht erlebt hat, der kann diese Welt nicht sehen. Ebenso folgerichtig kann der, der die Wiedergeburt nicht erlebt hat, die Welt Gottes nicht sehen. Der existiert ja gar nicht als Kind Gottes. Ohne Geburt gibt es kein natürliches Leben. Wer nicht geboren ist, kann diese Welt nicht sehen, der ist ja gar nicht da. Ohne natürliche Geburt gibt es kein natürliches Leben. Ohne Wiedergeburt gibt es kein geistliches, kein ewiges, kein himmlisches Leben. Damit komme ich zu Punkt 2. Was ist Wiedergeburt? Was ist Wiedergeburt? Ich möchte es gern so erklären, dass du es einem anderen erklären kannst. Wenn dich jemand fragt, was ist das eigentlich? Was ist eine Wiedergeburt? Hört, die Wiedergeburt ist eine Geburt. Jesus hat das Wort nicht einfach nur so gebraucht, was weiß ich aus welchem Grund, sondern er spricht hier von einer Wiedergeburt, weil es tatsächlich eine Geburt ist. Was ist eine Geburt? Was ist eine Geburt? Wir wollen jetzt einmal darüber etwas nachdenken und dann können wir das andere viel besser verstehen. Was ist eine Geburt? Jesus spricht hier von einer Wiedergeburt. Jesus meint jetzt nicht Reinkarnation. Er meint nicht eine Wiederverkörperung. Er meint nicht Seelenwanderung. Das sind Dämonenlehren. Es gibt in Deutschland immer mehr Leute, ganz besonders unter den Künstlern, Leute, die glauben, dass sie schon mal gelebt haben. Dass sie früher mal gelebt haben, vor Jahrhunderten. Manch einer glaubt, dass er früher Goethe war oder dass er früher das oder das war und jetzt ist er wieder auf die Welt gekommen. Das glauben immer mehr Leute in Deutschland. Sänger, berühmte Sänger, die auf den Bühnen stehen, glauben an die Reinkarnation. Und es kommen jeden Tag neue dazu. Durch diese fernöstlichen Religionen wird unser Land überflutet und verseucht von diesen Lehren. Aber das meint Jesus hier nicht. Wenn er von Wiedergeburt spricht, dann meint er nicht so etwas. Aber um die Wiedergeburt zu verstehen, wollen wir uns jetzt etwas erst einmal mit der natürlichen Geburt beschäftigen. Was ist eine Geburt? Frag mal einen 12-Jährigen, was ist eine Geburt? Frag mal einen 14-Jährigen, was ist eine Geburt? Vielleicht sagt er, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Meine große Schwester, die kriegt bald ein Baby. Ich weiß genau, was du meinst. Du, aber ich habe jetzt nicht nach deiner großen Schwester gefragt. Ich wollte jetzt gern mal wissen, was eine Geburt ist. Vielleicht sagt er, ja, da, wir haben in der Nähe ein neues Krankenhaus und da ist extra so eine Entbindungsstation gebaut und da werden viele Kinder geboren. Ich weiß genau, was du meinst. Du, ich habe mich jetzt nicht nach der Entbindungsstation erkundigt. Ich wollte jetzt gern mal wissen, was eine Geburt ist. Und dann fährt er fort und sagt, wir haben sogar eine Hebamme in der Verwandtschaft. Jetzt habe ich mich doch nicht nach der Hebamme erkundigt und nicht nach deiner Verwandtschaft. Ich wollte jetzt gern mal wissen, was eine Geburt ist. Das ist ja alles gut und schön, was du da eben gesagt hast, aber das ist doch keine Geburt. Was ist eine Geburt? Wisst ihr, warum ich das eben gesagt habe? So ähnlich weichen die Leute aus, wenn man sich nach der Wiedergeburt erkundigt. Was ist eine Wiedergeburt? Frag mal einen Menschen, da ist jemand, der geht jeden Morgen in die Messe. Der geht in den Gottesdienst. Der geht in die Kirche. Der geht zum Abendmahl und singt im Chor. Und dann kommst du auf dieses Thema zu sprechen. Du möchtest ihm helfen. Du möchtest, dass er gerettet wird. Sprichst mit ihm über die Wiedergeburt. Und dann fragst du ihn, hast du das eigentlich erlebt? Weißt du, was das ist? In der Bibel steht doch, dass man wiedergeboren werden muss. Weißt du, was eine Wiedergeburt ist? Und dann kann es sein, dass er sagt, ja, du, das gibt's bei uns auch. Das gibt's bei uns auch. Denk nur nicht, dass wir das nicht haben. Wir haben auch die Bibel. Das haben wir schon im Konfirmandenunterricht durchgenommen. Du, jetzt habe ich mich nicht nach dem Konfirmandenunterricht erkundigt. Sag mir doch mal, was ist eine Wiedergeburt? Kannst mir mal sagen, was eine Wiedergeburt ist? Vielleicht spricht er jetzt vom neuen Pfarrer. Ich weiß genau, was du meinst. Bei uns wird auch darüber gesprochen. Und wir haben einen neuen Pfarrer und eine neue Liturgie und seitdem kommen wieder mehr Leute in die Kirche und so weiter. Du, ich habe mich jetzt nicht nach der Liturgie und nicht nach dem Kirchenbesuch erkundigt. Sag mir doch mal, was ist eine Wiedergeburt? Was ist eine Wiedergeburt? Ich komme jetzt schon zum dritten Punkt, obwohl ich die Frage noch nicht beantwortet habe. Der dritte Punkt, das ist ja eine Frage, was muss ich tun, um wiedergeboren zu werden? Was muss ich tun, um Kind Gottes zu werden? Indem ich die Frage beantworte, beantworte ich auch zugleich die Frage im zweiten Punkt. Zweiter Punkt hieß, was ist eine Wiedergeburt? Jetzt dritter Punkt, was muss ich tun, um wiedergeboren zu werden? Und jetzt möchte ich es erklären. Ihr Lieben, Kind wird man nur durch Geburt. Kind wird man nur durch Geburt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das ist sogar im Tierreich so. Angenommen, du möchtest gern einen Hund haben, da kannst du nicht in die Drogerie gehen und sagen, ich hätte gern einen Dackel, können Sie mir den mal anrühren, ich komme nachher wieder vorbei und hol den ab. Obwohl die alles da in ihren Gläsern und Tüten und so weiter hätte. all die Bestandteile, die dazu nötig wären, das wäre alles in der Drogerie zu haben. Aber sie kann das nicht machen. Ein Hund, der muss geboren werden. Ihr Lieben, neues Leben kommt durch Geburt. Kind wird man durch Geburt, durch eine natürliche Geburt. Und Gottes Kind wird man durch eine geistliche Geburt. Ich hoffe, dass mir das niemand übel nimmt, wenn ich jetzt mal etwas ganz offen darüber rede. Wie kommt es zur Geburt? Ich glaube, dass ich damit vielen, vielen Menschen von euch helfe heute Abend. Wie kommt es zur Geburt? Wir wissen, wenn neues Leben entstehen soll, ist unbedingt Samen nötig. Es ist unbedingt Samen nötig. Es reicht nicht, dass wir 10.000 Frauen haben, die ein Kind bekommen könnten. Nicht eine einzige bekommt ein Kind, wenn es nicht zur Befruchtung kommt. Es ist unbedingt Samen nötig. Und dieser Same muss das Ei treffen, dann gibt es, dann entsteht neues Leben. Wir wissen aber, dass die Frau nicht jeden Tag fruchtbar ist. Sie ist eigentlich nur einen Tag im Monat fruchtbar. Eigentlich nur einen Tag, an dem Tag des Eisprungs. Und wenn an dem Tag Same das Ei trifft, entsteht neues Leben. Ihr Lieben, genau so ist das im Geistlichen. Und darum erzähle ich das. Es ist unbedingt Samen nötig. Und in der Bibel steht geschrieben, der Same ist das Wort Gottes. Immer, wenn das Evangelium richtig verkündigt wird, wird Same ausgestreut. Der Same ist das Wort Gottes. Im engeren Sinn ist Jesus Christus selbst der Same. In der Bibel steht, das Wort wurde Fleisch und kam zu uns, wohnte unter uns. Jesus Christus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Jesus Christus ist der Same, der neues Leben bringen kann. Immer wenn wir das Evangelium verkündigen, immer wenn wir Jesus verkündigen, immer wenn wir Jesus verkündigen, dann wird geistlicher Same ausgestreut. Ihr Lieben, aber da können 1.000 Menschen sitzen und die können alle das Evangelium hören. Die können alle die Botschaft von Jesus hören und trotzdem wird kein einziger wiedergeboren, weil die alle unfruchtbar sind. Weil die alle unfruchtbar sind. Fruchtbar ist das Herz nur in dem Augenblick, wo ein Mensch seine Sünde erkennt, über seine Sünde Buße tut, um Vergebung seiner Sünde bittet, Jesus im Glauben um Vergebung der Sünde bittet, ihm dankt für Golgatha, für sein Erlösungswerk und dann sein Herz ganz weit aufmacht. Ihr Lieben, es gibt keine Wiedergeburt ohne Bekehrung. Wer so etwas glaubt, der lebt im Aberglauben. So etwas gibt es nicht. Die Bekehrung geht immer der Wiedergeburt voraus. Wenn ein Mensch das Evangelium gehört hat und dann kommt ein Mensch an den Punkt, wo er merkt, ich bin ein Sünder, ich bin verloren, so könnte ich nie und nimmer vor Gott bestehen. Wenn ich so in die Ewigkeit gehen würde, ich würde durchfallen im Gericht. Und dann hört er weiter, dann hört er von Gottes Liebe und dann hört er von Golgatha und dann hört er, dass Jesus sein Blut für ihn vergeben hat. Dann hört er, dass Jesus auf ihn wartet, dass er kommen kann, seine Sünden bringen kann. Und jetzt sagt er, das mache ich. Das mache ich. Ich bekehre mich. Ich gehe jetzt zu Jesus. Und dann tut er das. Und dann geht er im Gebet zu Jesus und bringt dem Herrn Jesus seine Sünden. Ihr Lieben, das geht nur, wenn man zu Jesus geht. Wenn du dich bekehren willst, musst du zu Jesus gehen. Nicht zu einem Engel, nicht zu einem Heiligen, nicht zu Maria, auch nicht zum Heiligen Geist. auch nicht zum Vater im Himmel. Du musst zu Jesus gehen, den hat der Vater gesandt als Retter. Der Heilige Geist ist unheimlich wichtig. Ohne den Heiligen Geist würde nie jemand zu Jesus gehen. Aber du musst zu Jesus gehen. Der Heilige Geist will dich zu Jesus bringen. Der Vater will dich zu Jesus sehen. Und wenn du jetzt zu Jesus gehst und ihm sagst, Herr Jesus, ich bin ein Sünder, ich bin verloren, es tut mir leid. Vergib mir meine Sünden, wasche mich in deinem Blut, dann macht das Blut Jesu Christi dich rein von aller Sünde. Und in diesem Augenblick ist dein Herz fruchtbar. In diesem Augenblick bist du bereit, wiedergeboren zu werden. Wenn du deine Sünde bekannt hast, um Vergebung gebeten hast und glaubst, dass Jesus auch für deine Sünden gestorben ist, danke Jesus, dass du auch für meine Sünden gestorben bist. Ich will das jetzt glauben, ich will es ganz fest glauben. Ich danke dir dafür und jetzt öffne ich mein Herz für dich. Herr Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt auf. Ich will dein sein, du sollst mein sein. In dem Augenblick wirst du wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Die meisten Menschen haben das in so einem zusammenhängenden Erleben erlebt. Wenn es ihnen nicht so ausführlich erklärt wurde, dann wird manch einem das erst hinterher richtig bewusst, was da eigentlich alles geschehen ist. Ach, das ist da alles passiert gestern Abend oder vorgestern Abend. Ich bin zu Jesus gekommen mit meiner Sünde, habe ihn um Vergebung gebeten. Er hat mich gewaschen in seinem Blut und dann habe ich ihn aufgenommen als meinen Heiland und Erretter. Jetzt wohnt er in mir. Jetzt bin ich wiedergeboren. Jetzt bin ich ein Gotteskind. Paulus sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. In Johannes 1, Vers 11 steht, Jesus kam in diese Welt. Jesus kam in sein Eigentum und die meisten nahmen ihn nicht auf. Das ist eine der traurigsten Bibelstellen überhaupt. Jesus kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber gleich im nächsten Vers steht, oh, bin ich froh, dass das auch noch da steht. Gleich im nächsten Vers steht, aber all denen, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht oder das Recht, durch den Glauben an seinen Namen Gottes Kinder zu werden, die von Gott geboren sind. Und dann heißt es weiter, bei diesen Gotteskindern kommt es nicht darauf an, aus welchem Fleisch und Blut sie stammen oder welcher Mann ihr Vater ist, sondern das ist das Entscheidende, dass sie von Gott geboren sind. Nochmal den ganzen Vers. Ihr Lieben, all denen steht in der Bibel, die ihn aufnahmen, die Jesus im Glauben aufnahmen, denen gab er Macht oder das Recht, Gottes Kinder zu werden, durch den Glauben an seinen Namen Gottes Kinder zu werden. Bei diesen Gotteskindern kommt es nicht darauf an, aus welchem Fleisch und Blut sie stammen oder welcher Mann ihr Vater ist, sondern das ist das Entscheidende, dass sie von Gott geboren sind. Ihr Lieben, die ihr euch gestern Abend bekehrt habt, soweit ihr heute Abend hier seid, könnt ihr euch daran erinnern. Ich habe gestern Abend so vieles erklärt und dann habe ich gefragt, haben Sie das verstanden? Haben Sie das verstanden? Haben Sie das verstanden? Möchten Sie das erleben? Sie auch, Sie auch, Sie auch, Sie auch. Und dann haben wir zusammen gebetet und dann habe ich laut ein Gebet vorgesagt. Da haben wir gestanden, die Hände gefaltet und dann habe ich laut ein Gebet vorgesagt und dann habt ihr es nachgesagt. Kannst du dich daran erinnern? Wir haben in dem Gebet zwei Dinge getan. Kannst du dich daran erinnern? Zuerst hast du etwas abgegeben und dann hast du etwas aufgenommen. Zuerst haben wir gebetet, ich komme zu dir, Herr, so wie ich bin. Ich bringe dir jetzt mein altes Leben, mein altes schmutziges Leben. Ich bringe dir meine ganze Vergangenheit, meine Kindheit, meine Jugend, meine ganze Vergangenheit, meine Gedanken, meine Worte, meine Handlungen. Und dann haben wir viele Dinge aufgezählt. Und du hast es alles nachgesagt. Einige haben gebetet mit Tränen. Eine Frau war da, die weinte, während wir beteten. Herr Jesus, ich meine es ehrlich. Ich bringe dir jetzt alles, mein ganzes altes Leben. Jede Lüge, jede Lieblosigkeit, jede Unversöhnlichkeit, Rechthaberei, Hochmut, Stolz, Aberglauben, Eifersucht, Zank und Streit und Geiz und Hass und Fluchen. Ich bringe dir alles her, meine schmutzigen Gedanken, meine schlechten Worte und meine bösen Handlungen. An viele Sünden kann ich mich noch erinnern, aber nicht an alle. Aber du weißt alles, Herr Jesus. Und du weißt auch, ob ich jetzt die Wahrheit sage. Herr Jesus, bitte vergib mir alles. So haben wir gestern Abend gebetet. Kannst du dich noch daran erinnern? Und dann haben wir weiter gebetet und hast du gesagt, Herr Jesus, und jetzt danke ich dir dafür. In der Bibel steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, bist du treu und gerecht und vergibst. Und das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht rein von aller Sünde. Das steht in der Bibel. Und die Bibel ist wahr. Gott kann nicht lügen. Das muss wahr sein. Das ist auch wahr. Herr Jesus, ich glaube es. Ich glaube es jetzt. Ich will es immer glauben. Ich habe mein altes Leben dir gebracht, meine Sünden dir gebracht und du hast sie mir vergeben. Herr Jesus, ich will nie mehr daran zweifeln. Ich glaube das jetzt. Du hast mir vergeben. Jetzt bin ich rein. Und dann hast du weitergebetet. Nachdem du dein altes Leben abgegeben hast, hast du weitergebeten und gesagt, Herr Jesus, und jetzt bitte ich dich, komm in mein Herz. Ich nehme dich jetzt auf. Ich habe schon so viel von dir gehört. Du hast mir so oft geholfen. Ich weiß schon lange, dass es dich gibt. Aber jetzt, Herr Jesus, jetzt nehme ich dich auf in mein Herz, in mein Leben. Ich entscheide mich jetzt für dich. Ich will dein sein. Du sollst mein sein. Ich will dir immer gehören. Herr Jesus, ich mache jetzt einen Bund mit dir. So haben wir gestern Abend gebetet. Ihr Lieben, so wird man gerettet. Zuerst bringt man das schmutzige Herz, zuerst bringt man das alte Leben und bittet um Vergebung, das ist Bekehrung. Dann dankt man für die Vergebung und dann nimmt man Jesus auf in das gereinigte Herz. Man entscheidet sich für ihn und wer ihn aufnimmt im Glauben, wird ein Gotteskind. Ihr Lieben, wir glauben alle, bin ich überzeugt, die wir heute Abend hier sitzen, an das natürliche Leben. Und wir glauben alle an den ersten Tod. Und warum? Weil wir beides ständig erleben. Wir glauben an das natürliche Leben und wir glauben an den ersten Tod. Und dann gibt es Leute, die sagen, aber was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Was du dir erzählst vom zweiten Tod und vom ewigen Leben, was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Die Bibel sagt, es gibt ein natürliches Leben und es gibt einen ersten Tod. Und die Bibel spricht auch von einem ewigen Leben, aber sie spricht auch vom zweiten Tod. Was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Oh, wie viele Dinge gibt es, die wir nicht sehen können. Da habe ich mal mit einem Studenten diskutiert und der hat mir das gesagt. Also was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Da habe ich gefragt, haben Sie Ihren Verstand schon mal gesehen? Hat einen Augenblick überlegt. Da habe ich gesagt, ja, vielleicht haben Sie gar keinen. Sie haben doch eben gesagt, was ich nicht sehe, glaube ich nicht. Oh, wie viele Dinge gibt es, die wir nicht sehen können, die wir nicht fassen können, die wir auch nicht messen können, die wir nicht irgendwie beweisen können. Sag mal, hast du dein Gewissen schon mal gesehen? Kinder, habt ihr euer Gewissen schon mal gesehen? Aber jeder hat ein Gewissen. Sag mal, wo ist denn das Gewissen? Manche Leute kriegen einen roten Kopf, wenn sie ein schlechtes Gewissen haben. Ja, ist das Gewissen im Kopf? Manche Leute kriegen Bauchfall, einen Durchfall, wenn sie schlechtes Gewissen haben. Manche Leute fangen an zu zittern. Manche Leute können nicht schlafen. Ja, sag mal, wo sitzt denn das Gewissen? Das kann doch niemand erklären. Ihr Lieben, es gibt Dinge, die kriegen wir mit unseren Apparaten nicht in den Griff. Die können wir nicht verstehen, nicht messen, nicht beweisen. Und doch sind sie da. Die sind sogar so nahe, die sind sogar in uns. Und niemand kann sie sehen. Man kann nicht mal lokalisieren, man kann nicht einmal sagen, wo sie sind. Und doch sind sie da. Oh, wie oberflächlich manche Leute dahin reden. Es gibt ein natürliches Leben und es gibt ein ewiges Leben. Es gibt einen ersten Tod und es gibt einen zweiten Tod. Und jetzt hör, der erste Tod ist für alle, die gesündigt haben. Und weil alle gesündigt haben, werden alle den ersten Tod erleiden. Der zweite Tod ist für alle, die ihre Sünde nicht bereut haben, die sich nicht bekehrt haben, die nicht wiedergeboren sind. Und das sind sehr, sehr viele. Die Bibel spricht vom zweiten Tod. Und das ist ewige Trennung von Gott. Die Bibel spricht von Hölle, von Qual, von einem Ort des Grauens, von einer ewigen Nacht. Und Jesus sagt, viele sind es, die dahin gehen. Und manchmal frage ich mich, warum die Leute, die das alles glauben, nur so wenig Retterliebe haben. Vielleicht sind deine Eltern noch nicht bekehrt. Du betest kaum für sie. Vielleicht sind deine Verwandten nicht gerettet. Du betest kaum mal für sie. Vielleicht sind deine eigenen Kinder schon erwachsen und noch nicht gerettet. Aber man sieht dich nicht in der Gebetsstunde. Oh, es gibt Leute, die sind schon 10 Jahre bekehrt. Die hat man noch nie in der Gebetsstunde gesehen. Ich frage mich manchmal, wie ist das möglich, dass Gläubige, die sagen, dass sie das alles glauben, was in der Bibel steht, manchmal so oberflächlich leben können. Ihr Lieben, das ist wahr. Wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Deine Arbeitskollegen, deine Schulkollegen, deine Nachbarn, deine Verwandten, die noch nicht gerettet sind, die sind auf dem Weg zum Gericht und über das Gericht zum ewigen Verderben. Hör mal, was ich jetzt sagen möchte. Wer einmal geboren ist, wird zweimal sterben. Wer zweimal geboren ist, wird nur einmal sterben. Wer einmal geboren ist, die natürliche Geburt haben wir alle erlebt. Wer nur einmal geboren wird, wird zweimal sterben. Der wird einmal den natürlichen Tod erleiden. Er geht ins Totenreich, da wartet er bis zur Auferstehung und dann kommt der jüngste Tag. Und dann wird er sein Urteil empfangen, dann wird er verdammt werden, dann geht er in die ewige Finsternis. Das ist der zweite Tod, die ewige Trennung von Gott. Zuerst die ewige Trennung vom Fleisch und dann die ewige Trennung von Gott. Wer zweimal geboren wird, der wird nur einmal sterben. Wenn du die natürliche Geburt erlebt hast, und dann irgendwann dich bekehrst und wiedergeboren wirst, wirst du auch sterben, aber nur einmal. Du wirst den natürlichen Tod sterben und dann wirst du zu Jesus gehen. Und in der Auferstehung wirst du einen Herrlichkeitsleib bekommen und wirst ewig beim Herrn sein. Du wirst ein Miterbe Jesu Christi sein, ein Erbe Gottes wirst du sein. Du wirst mit ihm regieren in Ewigkeit und das wird unvorstellbar schön sein. Aber die Entscheidung, die treffen wir hier in diesem Leben. Noch etwas. Ihr Lieben, wenn ein Kind geboren wird, dann bekommt das Kind einen Namen. Und dann wird das Kind eingetragen beim Standesamt. In Deutschland braucht man sich gar nicht darum kümmern. Es geht ganz automatisch. Ihr alle steht beim Standesamt eingeschrieben. Alle, jeder. Jeder, ohne Ausnahme. Wenn ein Kind geboren wird, kriegt es einen Namen. Und dann wird es eingeschrieben beim Standesamt. Das Kind bekommt Bürgerrecht. Du bist Bürger der oder der Nation. Das Kind hat automatisch mit der Geburt Bürgerrecht und es ist Erbe seiner Eltern. Angenommen, die Eltern, die würden ein paar Tage nach der Geburt des Kindes beide sterben. Ein Verkehrsunfall und beide sind tot. Und da ist nur dieses eine Kind, das Erstgeborene, und das Kind ist erst eine Woche alt. Das kann noch nichts verstehen und denken, reden und so weiter. Dieses Kind ist Erbe der Eltern. Nicht erst, wenn es eine Unterschrift machen kann. Nein, von dem Augenblick der Geburt an ist das Kind Erbe der Eltern. Wenn die Eltern steinreich sind, Multimillionäre, gehört das ganze Vermögen diesem Baby. Da kann nicht irgendjemand kommen von den Verwandten und sagen, ach, der ist ja noch so klein, wir nehmen uns das mal. Das geht nicht. Da ist sofort die Behörde da und dann wird das so verwaltet, dass es mit viel Gewinn schließlich, wenn dieses Kind volljährig wird, diesem Kind ausgehändigt werden kann. Und genauso ist das im Geistlichen. Genauso. Oh, das ist so gewaltig. Wenn ein Mensch sich bekehrt, gestern Abend war das wieder so, wenn ein Mensch sich bekehrt und Jesus in sein Leben aufnimmt, dann wird dieser Mensch wiedergeboren. Und in dem Augenblick wird sein Name eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes. Ihr lieben Neubekehrten, eure Namen stehen nicht nur beim Standesamt, eure Namen stehen jetzt im Lebensbuch des Lammes. Du hast noch nie beim Standesamt nachgeguckt, aber sei sicher, dein Name steht da. Und im Buch des Lebens können wir auch nicht nachsehen, aber sei sicher, dein Name steht im Lebensbuch des Lammes. Und du hast Bürgerrecht im Himmel. Paulus sagt, unser Bürgertum, unser Bürgerrecht ist im Himmel, steht im Philipperbrief. Und du bist Erbe Gottes. Du bist ein Erbe Gottes. Du bist nicht erst ein Erbe Gottes, wenn du getauft bist oder beim Abendmahl warst oder mitarbeitest oder im Chor singst oder dich bewährt hast und so weiter, sondern in dem Augenblick, wo du dich bekehrst und wiedergeboren wirst, wirst du ein Kind Gottes, wirst eingetragen, hast Bürgerrecht und bist ein Erbe Gottes und ein Miterbe Jesu Christi. Aber jetzt hör. Wo keine Geburt ist, da ist kein Name, da ist keine Eintragung, da ist kein Bürgerrecht, da ist kein Erbe. Manche Eltern haben ein Riesenvermögen, aber sie haben keinen Erben. Das kriegen dann andere. Wo keine Geburt ist, da ist kein Erbe. Und wo keine Wiedergeburt ist, du kannst den schönsten Namen haben, aber im Lebensbuch steht er nicht. Du bist nicht eingetragen bei Gott. Du hast kein Bürgerrecht im Himmel. Du bist kein Erbe Gottes. Und es gibt Menschen, die haben die besten Predigten gehört. Die könnten schon lange, lange bekehrt sein, aber sie sind es nicht, weil sie einfach diesen Schritt über die Grenze hin nicht tun. Lieber Zuhörer, jetzt möchte ich dich fragen, und ich meine jetzt jeden Einzelnen, egal, wo du sitzt, da oben oder links oder rechts, Mann oder Frau, jung oder alt. Lieber Zuhörer, seid ihr jetzt alle ganz wach? Lieber Zuhörer, sag, bist du wiedergeboren? Hast du dich bekehrt, richtig, richtig, echt bekehrt? Und Jesus aufgenommen in dein Herz und Leben, wohnt er in dir? Kannst du mit der letzten Überzeugung sagen, ja, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. So wahr die Sonne am Himmel prangelt, so wahr habe ich Sünder Vergebung erlangen. Ich weiß, mein Name steht im Lebensbuch geschrieben. Ich weiß, mein Name steht im Lebensbuch. Oh, das ist ein anderes Leben, wenn man weiß, ich bin befreit. Meine Sünden sind vergeben, meinem Herrn bin ich geweiht. Sag, kannst du das sagen? Christus in mir. Wenn du das nicht sagen kannst, dann bist du noch nie wirklich zu ihm gekommen. dann hast du diesen letzten ganzen Schritt noch nie wirklich getan. Wenn es so ist, oh bitte, bitte, dann tu ihn doch heute Abend. Dann komm doch heute Abend zu Jesus. Ich möchte dir so gern dabei helfen. Jesus sagt nicht, dass er uns verbessern will. Jesus will nicht, dass er sagt nicht, dass er irgendwann was an uns reparieren will, sondern Jesus möchte uns neues Leben schenken, eine neue Geburt. Wer ihn aufnimmt im Glauben, wird ein Gotteskind, wird wiedergeboren. Lieber Zuhörer, was meinst du, wenn Jesus einmal sein Reich aufrichtet, sein herrliches, ewiges Reich? Und dagegen ist diese Erde gar nichts. Oh, wenn ich an die schönen Farben denke hier auf der Welt, wenn ich an die Blumen denke, wenn ich an die Tiere denke, wenn ich an die Düfte denke, wenn ich an die Früchte denke. Ihr Lieben, in der neuen Welt, da wird gegessen, da wird getrunken, da wird gearbeitet, da wird gebaut. Seine Knechte werden ihm dienen in Ewigkeit. Es wird eine herrliche Welt sein. Oh, wie oft ich da so drüber nachdenke. Man darf nicht sagen, was nicht in der Bibel steht, das will ich auch nicht tun. Aber wenn ich da so drüber nachdenke, denke ich manchmal so bei mir, oh, wenn diese Welt, die einmal vergeht, schon so schön ist, wie muss dann erst die neue Welt sein? Lieber Zuhörer, wirst du dort sein? Und wenn ja, wird irgendjemand dort sein, der durch dich dahin gekommen ist? Durch deine Liebe, durch deine Gebete, durch dein Vorbild, durch deine Mithilfe. Ein Dichter sagt, das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Er meint damit das Gericht. Und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann plötzlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Und solche, die immer dachten, sie könnten mit guten Werken sich Plätze im Himmel pachten, werden ihren Irrtum merken. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen. Dann plötzlich wird klein und nichtig, wie gut wir uns immer fanden. Dann ist nur das eine wichtig, wie wir hier zu Jesus standen. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann plötzlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Lieber Zuhörer, gibt es diesen Tag in deinem Leben, wo du ganze Sache gemacht hast mit Jesus? Bist du bekehrt? Bist du wiedergeboren? Wohnt er in deinem Herzen? Hast du Heilsgewissheit? Wenn nicht, bitte komm doch heute Abend. Dieser Abend kann der Abend deiner Rettung werden. Der Herr möge dir Mut schenken zu dieser großen Entscheidung. Amen.